Pflanzen retten dein Leben jeden Tag. Wir sind noch weit davon entfernt, Pflanzen auch nur annähernd komplett zu verstehen.
Pflanzen retten unser Leben jeden Tag? Wir sind noch weit davon entfernt, Pflanzen auch nur annähernd komplett zu verstehen? Sagt Professor Ralf Bock, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, in einem Interview, das ich anlässlich des Tages der Faszination für Pflanzen mit ihm geführt habe. Mit diesem Interview begrüße ich euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge aus der Reihe Faszination Pflanzen, grün und vielfältig. Am Mikrofon wieder eure Uschi Ross Stitt. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid und zuhört. Am 18. Mai war der Tag der Faszination für Pflanzen. An diesem Tag finden, initiiert von PflanzenforscherInnen weltweit, Veranstaltungen statt, mit dem Ziel, auf Pflanzen aufmerksam zu machen. Heute sitze ich Herrn Professor Ralf Bock gegenüber, weil ich gerne wissen möchte, was Wissenschaftlern einfällt, wenn sie an Pflanzen denken. Herr Bock ist Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie und leitet die Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie. Guten Morgen, Herr Professor Bock.
Einen schönen guten Morgen.
Bevor wir auf Ihre Forschung eingehen, zunächst die Frage, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Pflanzen denken?
Wenn ich an Pflanzen denke, denke ich vor allem an ihre erstaunliche Anpassungsfähigkeit. Pflanzen sind für mich die wahren Helden der Evolution. Pflanzen können nicht weglaufen. Pflanzen müssen an ihrem Standort klarkommen, da wo der Samen hingefallen ist. Und Pflanzen kommen überall vor auf unserem Planeten, von den unwirtlichsten Gegenden der Tundra in Sibirien bis zu den trockensten Wüsten. Und überall haben sie Strategien entwickelt, um mit diesen auch extremen Bedingungen klarzukommen. Trockenheit, Hitze, Kälte. Im Unterschied zu Tieren können sie eben nicht weglaufen. Sie müssen sich mit ihrem Standort, mit ihrer Umwelt arrangieren. Und diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit ist für mich total faszinierend.
Ist es Ihres Erachtens notwendig, auf Pflanzen und Pflanzenforschung aufmerksam zu machen?
Ich finde schon, dass Pflanzenforschung etwas zu wenig Beachtung findet. Wenn wir daran denken, wie wir komplett von Pflanzen abhängig sind, wie sie selbst den Sauerstoff, die Luft zum Atmen für uns produzieren, unsere Nahrungsmittel, dann finde ich schon, dass Pflanzen und Pflanzenforschung manchmal zu wenig Beachtung finden. Ein Pflanzenforscher hat mal gesagt, die Medizin kann vielleicht eines Tages mal dein Leben retten. Die Pflanzen retten dein Leben jeden Tag. Und ich glaube, da ist viel Wahrheit drin. Und wenn man das in Betracht zieht, dann findet die Pflanzenforschung vielleicht etwas zu wenig Beachtung.
Finden Sie Pflanzen faszinierend? Wenn ja, warum?
Ich bin immer wieder komplett fasziniert von Pflanzen. Neben dieser Anpassungsfähigkeit, die ich schon erwähnt habe, denken wir zum Beispiel an die Stoffwechselleistungen, was Pflanzen an Substanzen produzieren können. Substanzen, die kein Synthesechemiker trotz aller Fortschritte in der Chemie wirklich herstellen kann. Bindungen, komplizierteste Moleküle können Pflanzen bauen. Und diese Moleküle nutzen wir zum Beispiel als Pharmazeutika, als Medikamente. Und nur Pflanzen sind in der Lage, mit ihrem Stoffwechsel, mit ihren Syntheseleistungen, diese komplizierten Moleküle herzustellen. Absolut faszinierend für mich.
Wollten Sie schon immer Pflanzenforscher werden?
Nicht wirklich. Als Kind habe ich mich relativ breit für Naturwissenschaften interessiert und ich habe mir für das Studium etwas gesucht, wo ich meine Interessen an Physik, Chemie und Biologie miteinander kombinieren kann. Und da bin ich auf die Molekularbiologie gestoßen, die für mich die perfekte Kombination aus diesen verschiedenen naturwissenschaftlichen Disziplinen war. Also habe ich Biologie studiert mit dem Schwerpunkt Genetik und Molekularbiologie. Und dann war es fast ein bisschen ein Zufall, dass ich in der Pflanzenforschung gelandet bin und bin dann sehr gern dabei geblieben.
Sie haben Ihre Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie genannt. Was habe ich mir unter den Begriffen Organellenbiologie und molekulare Ökophysiologie vorzustellen und wie spielt da die Biotechnologie hinein?
Die Organellenbiologie befasst sich vor allem mit den beiden DNA-haltigen Zellorganellen der Pflanzen, den Chloroplasten und den Mitochondrien. Das sind also Organellen innerhalb der pflanzlichen Zelle, die ihre eigene Erbinformation haben, also ein eigenes Genom. Und dieses Genom untersuchen wir in unserer Forschung. Wir untersuchen, wie es strukturiert ist. Wir untersuchen, wie es übersetzt wird, wie die Erbinformation übersetzt wird in Proteine, in Merkmale. Und das ist ein wichtiger Gegenstand unserer Forschung. Wir haben auch ein Forschungsprogramm, um diese Organellengenome genetisch verändern zu können. Und das machen wir sowohl für die Grundlagenforschung, aber auch für einige angewandte biotechnologische Fragestellungen, weil es eine Reihe von Vorzügen gibt gegenüber konventionellen transgenen Pflanzen, wenn wir also Transgene in den Organellengenomen unterbringen.
Molekulare Ökophysiologie, was versteht man darunter?
Molekulare Ökophysiologie ist ein Bereich, der in diese unglaubliche Anpassungsfähigkeit von Pflanzen hineingeht, wo wir also untersuchen wollen, warum kommt welche Pflanze und welche Pflanzenart an welchem Standort und unter welchen Wachstumswetter- und Klimabedingungen am besten klar. Und diese Unterschiede zwischen den Pflanzen zu verstehen, natürlich auch eines Tages im Zusammenhang des gesamten Ökosystems, der Wechselwirkungen zwischen den Pflanzen an einem Standort und ihrer sogenannten abiotischen und biotischen Umwelt, also anderen Mikroorganismen, anderen Organismen, und auch eben den Wetter- und Klimabedingungen. Das ist im Wesentlichen die Aufgabe der Ökophysiologie.
Und Biotechnologie, das bedeutet, dass Sie Stoffe nutzbar machen möchten aus Pflanzen? Oder was beinhaltet das?
Wir möchten Stoffe nutzbar machen und wir möchten die Pflanzen dazu bringen, neue nützliche Stoffe für den Menschen herzustellen. Das können Pharmazeutika sein, das können aber auch Rohstoffe für die chemische Industrie sein. Und da sind eben die Organellengenome besonders geeignet, weil sie relativ klein sind und wir aber trotzdem sehr flexibel dort neue genetische Informationen unterbringen können. Unter anderem eben zum Beispiel für neue Stoffwechselwege, die neue nützliche Substanzen für uns herstellen.
Ein anderer Grund ist ja sicherlich auch, dass eine Zelle nur einen Zellkern, aber mehrere Chloroplasten besitzt, sodass die Ausbeute an neuen Stoffen erhöht ist, wenn die Stoffe in den Chloroplasten und nicht im Zellkern hergestellt werden. Oder?
Ganz genau. In einer einzelnen Pflanzenzelle können bis zu 100 Chloroplasten zum Beispiel vorhanden sein. Und jeder dieser Chloroplasten enthält wiederum mehrere Kopien des Chloroplastengenoms, sodass wir also mit einer sehr, sehr hohen Kopienzahl des Genoms pro Zelle rauskommen. Das kann durchaus im Bereich von 10.000 Kopien sein. Und das hilft uns natürlich, wenn es darum geht, die Syntheseleistung der Pflanze für unsere gewünschten Substanzen, seien es Proteine oder Metabolite, zu maximieren.
Was ist im Augenblick der Schwerpunkt Ihrer Forschung oder welches Thema liegt Ihnen besonders am Herzen?
Momentan fasziniert mich vielleicht am meisten die fast unbegrenzten Möglichkeiten, die mit einem neuen Wissenschaftsgebiet einherkommen, was sich synthetische Biologie nennt. Wir sind durch die Fortschritte in der Genomforschung, aber auch die Fortschritte in der DNA-Synthese zum Beispiel, heute in der Lage, komplette Chromosomen, ja sogar komplette Genome zu synthetisieren. Im Prinzip nach einem Bauplan, den wir vorab im Computer entwerfen. Das eröffnet völlig neue Möglichkeiten, insbesondere in der Pflanzenforschung, weil Pflanzen sehr tolerant sind gegenüber selbst großen Veränderungen in ihrem Genom. Also wenn man in der Pflanzenzelle ein Chromosom hinzufügt, dann ist das im Normalfall ohne schwerwiegende Konsequenzen. Wenn man das in einer tierischen Zelle tut, dann führt das im Normalfall zu schweren Defekten.
Warum ist das so? Weiß man das?
Das ist nicht ganz klar, warum Pflanzen so tolerant sind gegenüber großen Veränderungen in ihrem Erbgut. Das verstehen wir noch nicht ganz, aber wir beobachten das immer wieder, auch was zum Beispiel die Anzahl der Chromosomensätze betrifft. Ein Mensch hat ja zum Beispiel 2 Chromosomensätze. Viele Pflanzen haben auch 2 Chromosomensätze, aber Pflanzen können die Chromosomensätze ohne Probleme auch verdoppeln oder verdreifachen. Also die DNA-Menge in ihrem Zellkern um ein Vielfaches erhöhen, ohne dass das zu schwerwiegenden Defekten führt. Manchmal ist es sogar günstig und führt zu einem Wachstumsvorteil. Aber diese Zusammenhänge können wir momentan noch nicht wirklich erklären.
Was würden Sie sagen, hat Sie in Ihrer Forschung eher die Neugier angetrieben, herauszufinden, wie Pflanzen funktionieren? Oder war es eher eine gewisse Faszination, die von Pflanzen ausgeht, da sie offensichtlich ganz anders organisiert sind als wir?
Es ist sicherlich beides. Die Neugier steht wahrscheinlich bei den allermeisten Forschern im Vordergrund und so ist das bei mir auch. Man will neue Dinge entdecken, man will herausfinden, wie die Mechanismen, die molekularen Mechanismen des Lebens sind. Man will Evolution verstehen, wie aus Lebensformen neue Lebensformen entstehen, wie sich die Organismen im Laufe der Zeit abwandeln. Und das ist auch das, was mich immer angetrieben hat, ein molekulares Phänomen zu entdecken und es erklären zu können, ist, glaube ich, mit das Größte, was einem Forscher im Leben passieren kann.
Bleibt die Faszination bestehen, auch wenn Sie aufgrund Ihrer Forschungsergebnisse Pflanzen immer besser verstehen?
Ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, Pflanzen auch nur annähernd komplett zu verstehen. Es gibt noch so viele Geheimnisse, die die Pflanzen haben. Wir arbeiten heute zum Beispiel momentan überwiegend mit Modellpflanzen. Das ist ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt aus der Biodiversität, die die Pflanzen insgesamt bieten. Und da gibt es noch so viel zu entdecken in Nicht-Modellpflanzen, wenn wir in die wirkliche Biodiversität der Pflanzen einsteigen und wirklich systematisch von den Algen bis zu den höheren Pflanzen untersuchen, was es für neue, ungewöhnliche Naturstoffe zum Beispiel in diesen Pflanzen gibt, was es für neue Anpassungsmechanismen gibt, was es für neue Mechanismen in Genomstruktur und Genomexpression gibt. Ich glaube, da ist noch lange nicht das Land in Sicht.
Betrachten Sie Pflanzen eher als Forschungsobjekt und fokussieren sich auf die Forschungsfrage oder bleibt auch die Faszination letztendlich bestehen?
Ich bin auch von der Schönheit der Pflanzen fasziniert. Zu Hause, unser Haus steht voll mit Pflanzen, von Kakteen bis Orchideen. Und die Fensterbretter in meinem Büro sind voll mit Pflanzen. Ich kann mich auch an der Schönheit der Pflanzen jeden Tag aufs Neue erfreuen.
Würden Sie Pflanzen im übertragenen Sinn als klug und intelligent bezeichnen?
Im übertragenen Sinn sicher. Vor allem, was diese unglaublich cleveren Anpassungsmechanismen betrifft, die Pflanzen entwickelt haben, um mit extremen Wetterlagen klarzukommen, um sich gegen Schädlinge, gegen Krankheiten, Bakterien und Viren zu wehren. Das sind schon ganz unglaubliche Leistungen, die Pflanzen im Laufe der Evolution entwickelt haben. Und das kann man durchaus als kluge Strategien bezeichnen.
Noch ein paar Fragen, die jetzt nichts mit Forschen zu tun haben. Laut einer Umfrage von Statista aus dem Jahr 2020 zu Zimmerpflanzen sagten insgesamt 31% der Befragten, 5% der Männer, 26% der Frauen, dass sie mit Pflanzen sprechen. Haben Sie manchmal mit Ihren Versuchspflanzen gesprochen, laut oder vielleicht eher innerlich?
Vielleicht eher innerlich. Gerade wenn man also Pflanzen zum Beispiel genetisch verändert oder eine Mutante in einer Pflanze findet, sie im Gewächshaus hochpäppelt, jeden Tag nach ihr guckt, dann entwickelt man schon so eine Art emotionale Beziehung auch zur Pflanze. Dann kommt es schon vor, dass man sich ein gutes Gedeihen und der Pflanze ein gutes Gedeihen und ein gutes Wachsen wünscht, weil diese Pflanzen, gerade diese Mutanten, eben häufig auch nicht so gut wachsen und besondere Pflege brauchen. Und natürlich wissen wir, dass gutes Zureden da nicht alleine hilft, aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge.
Sie sagten eben, Sie haben ganz schön viele Pflanzen zu Hause auf Ihren Fensterbänken. Würden Sie von sich sagen, dass Sie einen grünen Daumen haben?
Also zumindest bin ich bei uns zu Hause für die Pflanzenpflege verantwortlich. Und der Job ist mir noch nicht entzogen worden. Also gehe ich davon aus, dass ich ihn einigermaßen gut mache.
Viele der Menschen, die ich in der Innenstadt von Potsdam zu Pflanzen befragt habe, verbanden mit Pflanzen Stille, Entspannung, Stressabbau. Ist das bei Ihnen auch so?
Ich denke, schöne Natur zu sehen und Pflanzen sind ja ein ganz prominentes Merkmal einer jeden Landschaft, einer jeden Natur. Das hat schon etwas Beruhigendes und Entspannendes. Und wir fahren zum Beispiel im Urlaub auch immer in landschaftlich schöne Gegenden, viel eher, als dass wir Städtetouren machen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass schöne Landschaften, grüne Landschaften für uns zumindest einen hohen Entspannungs- und Erholungswert haben.
Pflanzenlandschaften sind grüne Landschaften mit hohem Entspannungs- und Erholungswert. Ein schönes Schlusswort. Ihr hörtet in der Reihe Faszination Pflanzen Uschi Rostedt im Gespräch mit Herrn Professor Ralf Bock, Direktor am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie und Leiter der Abteilung Organellenbiologie, Biotechnologie und molekulare Ökophysiologie. Ich hoffe, ihr seid bei unserer nächsten Folge auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Faszination Pflanzen, grün und vielfältig. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund, eure Uschi.